Also ich glaube definitiv, also Bitcoin sehe ich so ein bisschen als das Geld des Internets.
Frühstück mit Bier.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier.
Ja, heute wieder Electric Love Sonderausgabe. Wir sitzen im Container über der Mainstage.
Und es ist Nachmittag.
Es ist Nachmittag und es ist kurz vor Scooter, der kommt jetzt dann. Und uns sitzt ein junger Mann gegenüber, der hat sich mit dem Thema Bitcoin beschäftigt und zwar von A bis Z. Schön, dass du bei uns bist, bei Frühstück mit Bier, Daniel Winkelhofer.
Danke, ja, freut mich auch.
Winkelhammer.
Ja, scheiße.
Das ist ja der Hammer.
Ja, das ist der Hammer, Winkelhammer. Daniel, erzähl mal.
21 Bitcoin.
Was macht ihr?
Im Endeffekt ganz einfach. Also wir machen Bitcoin, den Zugang zu Bitcoin super einfach. Wir sind eine Börse in Österreich reguliert. Wir arbeiten mit einer deutschen Bank zusammen und du kannst bei uns eine App runterladen und dann halt super einfach ab 15 Euro in Bitcoin investieren. Das einmalig oder halt auch mit Dauerauftrag im Sparplan. Und ja, wir decken da alles ab von 15 Euro bis 10 Millionen.
Bis 10 Millionen? In Bitcoin. 21 Bitcoin, warum hast du die Firma 21? Weil du 21 hast oder warum?
Ja, nicht ganz. Also es gibt ein Riesending bei Bitcoin ist, es ist begrenzt auf 21 Millionen.
Okay.
Ja. Und daraus die Brücke 21 Bitcoin. Ja. Mhm.
Und darf man so unseriös fragen, wie viele hast du so am Start selber?
Ja, zu wenig. Das ist, glaube ich, die einzige richtige Antwort. Entweder alle verloren oder zu wenig.
Jetzt erzähl mal, fangen wir mal vielleicht für viele Hörerinnen und Hörer an, die mit Bitcoin sich nicht so beschäftigen. Bitcoin war so quasi der erste Krypto, die erste Kryptowährung, die man am Schirm gehabt hat, oder die erste große. Und warum Bitcoin und warum nicht alles andere?
Ja, vielleicht mal zu deiner ersten Frage. Also ja, war nicht wirklich die erste. Also man hat schon versucht, glaube ich, in den 80ern gab es so die ersten Versuche, in den 90ern auch. Das ist halt damals immer gescheitert. Aber Bitcoin war so das erste Mal, dass das Konzept Kryptowährung, also eine dezentrale Währung, dezentrales Geldsystem wirklich funktioniert hat. Gibt es jetzt seit 15 Jahren, also 2009 ist das Ganze gestartet. Und ja, im Endeffekt, warum keine anderen? Also ich teile das auch immer so in Bitcoin und Krypto. Bitcoin ist für mich ein Vermögenswert, digitales Geld. Da gibt es keinen Gründer dahinter. Also man weiß nicht, wer hat das gegründet. Satoshi Nakamoto heißt
genannt,
der.
Ja.
Der wird genannt, aber man weiß nicht, wer das ist. Es gibt keine Firma dahinter. Es gibt da keine Person dahinter, kein Staat. Das ganze Ding läuft dezentral und bei jeder anderen Kryptowährung hast du halt entweder irgendeinen Gründer, irgendeine Firma, die auch extrem viel Einfluss auf das Protokoll hat und ja, das dann auch verändern kann. Also Bitcoin ist das einzige oder die einzige Kryptowährung, die auch nicht veränderbar ist.
Vielleicht ist es Scooter.
Oder vielleicht war man es einfach nicht. Vielleicht hält sich der oder diejenige einfach bedeckt und nach 30 Jahren sagt er, haha, habe ich alle verarscht und jetzt nehme ich mal die ganze Kohle.
Ja, kann gut sein. Also, es gibt wilde Theorien. Es gibt da Theorien, dass das NSA, CIA war oder auch Aliens. Also da gibt es wilde Spekulationen.
Aliens, okay, cool.
Aber bis jetzt gibt es noch keine stichhaltigen Beweise. Also der war ungefähr so bis 2012 auf der Bildfläche, hat da auch immer noch im Internet E-Mails geschrieben und kommentiert. Aber dann ist so ein bisschen das Thema gekommen, WikiLeaks wurde damals unterstützt mit Bitcoin, ja. Weil natürlich PayPal und alle anderen Zahlungsdienstleister wurden dann von den Amis ausgesperrt und dann hat sich Bitcoin als Alternative angeboten und dann hat er, Satoshi Nakamoto, er, sie oder die Gruppe, hat auch gesagt, okay, es wird ihm zu heiß und er verschwindet. Und seitdem weiß man auch oder hat man nie wieder was davon gehört, das ist jetzt über 10 Jahre her. Was man weiß, also er hat ungefähr 1 Million Bitcoins selbst gemeint am Anfang über die ersten 2-3 Jahre.
Die 20 wurden, Millionen.
1 Million Bitcoin.
Ah, 1 Million.
Ja, aber die wurden nie bewegt bisher.
Mm. Wahnsinn.
Das heißt, die sind entweder verloren, also vielleicht ist er gestorben, vielleicht hält er sich wirklich zurück. Also
boah, aber wenn der jetzt mal hergeht und sich die 1 Million auszahlt, 1 Million Bitcoins, dann schaut es aber im Portfolio von vielen nicht mehr so gut aus.
Ja, klar. Dann würde, also jetzt aktuell verkauft er gerade die Deutsche Bundesrepublik ein paar Bitcoin.
Okay.
Die hat ja welche, ja, damals nur von den Darknet-Zeiten, so 2013 und so, haben die noch Bitcoin im Bestand oder beschlagnahmt jetzt vor einer Zeit. Und jetzt verkaufen die gerade und deswegen, das sieht man auch so ein bisschen, dass der Preis jetzt auf 55.000, glaube ich, Euro runtergegangen ist. Weil gerade viel verkauft wird auch.
Sehr interessant. Wann bist denn du eingestiegen? Ich meine, das ist natürlich immer die Königsfrage. Wann hast du deinen Bitcoin gekauft?
Eher gekauft, ein bisschen später. Also das erste Mal war so, wo ich davon gehört habe, 2011. Damals war ich noch in der Schule in Salzburg, HTL, Informatik.
Na.
Wir haben da einen Klassenkameraden gehabt, der hat damals seine Server bezahlt mit Bitcoin.
Okay. Guter Zeitpunkt, würde ich sagen.
Ja, das war so der Zeitpunkt. Da war man, glaube ich, irgendwo bei einem bis zwei, drei Dollar pro Bitcoin.
Nice.
Und hat halt da immer seine Server bezahlt. Aber soweit ich weiß, hat der auch keine mehr. Also er hat sich keine behalten. Es war eher so Durchlaufposten quasi. So, ja, Internetwährung damals. Und ja, ich habe mich dann leider nicht mehr so intensiv damit beschäftigt. Das erste Mal dann wieder so 2013, da war ja das ganze Thema Silk Road, also Darknet. Hat mich einfach irgendwie interessiert. Ah, da gibt es jetzt auf einmal so eine Währung, mit der man im Internet zahlen kann. Wollte damals auch 2013 dann meine ersten Bitcoin kaufen. Nur muss man sich vorstellen, da gab es keine einfache Börse oder so wie 21 Bitcoin jetzt, sondern ich habe mich dann bei Local Bitcoins angemeldet. Das ist so eine Plattform, wo du dich dann connecten kannst und du kannst da Treffen ausmachen und du triffst dich dann quasi in Person mit jemandem, gibst dem dann Bargeld und der schickt dir Bitcoin. Also so war das 2013 noch. Das war mir damals aber dann auch irgendwie zu suspekt.
2 Uhr früh irgendwo in der Ecke.
am besten irgendwo außerhalb von Wien. Genau, und habe das dann wieder ein bisschen vom Schirm verloren und so richtig gecatcht hat mich das Thema dann Anfang 2017. Kann ich mich noch sehr gut erinnern, der Standard hat einen Artikel drüber gebracht, dass Bitcoin halt wieder die 1000-Dollar-Marke geknackt hat. Und ich habe mich halt noch erinnert, dass er auch 2013, 14 auf 1000 Dollar mal war und dann runtergefallen ist. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das Ding gibt es immer noch, ist irgendwie immer noch relevant. Jetzt wieder quasi dieser 1000-Dollar-Preis. Und
beschäftige mich mal damit.
Genau, so seit Anfang 2017, glaube ich, habe ich mich täglich damit beschäftigt, habe da alles, was so gibt an Podcasts, gab damals eigentlich nur ein paar englischsprachige Sachen, gab auch noch nicht wirklich Bücher oder so darüber, paar Artikel im Internet gelesen und halt versucht, alles darüber zu lernen. Ja, und seitdem habe ich mich damit beschäftigt.
Und jetzt lebst du davon quasi?
Genau, seit 2020 lebe ich davon. Also das 21 Bitcoin ist so ein bisschen aus der Idee herausgestanden. Wie gesagt, 2017 habe ich mich dem Thema dann oder bin ich dem Thema verfallen. Und das kennen vielleicht viele, die da auch irgendwie Interesse daran haben. Man möchte dann irgendwie auch Freunden, Verwandten das erzählen. Und der eine oder andere interessiert sich natürlich dann auch dafür und möchte das kaufen. Und das war auch 2017 immer noch nicht so einfach. Und ja, weil die meisten Kryptobörsen dann schon eher, würde ich mal sagen, auf irgendwelche Finanzexperten oder tech-affinen Personen ausgelegt sind. Und dann hatte ich einfach 2019 die Idee, naja, warum machen wir das nicht einfach und sicher und transparent für alle, um das auch so einer breiten Masse auch zugänglich zu machen. Ja, und das war eigentlich so die Idee hinter 21 Bitcoin. Und dann habe ich das gemeinsam mit einem Schulfreund, mit dem ich damals auch in der HTL war, 2020 gestartet.
Das heißt, euer Zugang ist Bitcoin kaufen. Ja, aber nicht über super komplizierte Börsen, sondern über einfaches System. Ich habe eine einfache Oberfläche und kaufe mal mein Bitcoin und bin safe damit.
Genau, Bitcoin einfach und transparent kaufen. Also wir sind, glaube ich, auch in Europa die einzigen mit einem deutschen Bankkonto, die sich auf Bitcoin fokussieren. Das heißt, das Ganze, diese Schwelle wegnehmen quasi und auch einen Ansprechpartner bieten. Das heißt, du kannst bei uns in der App direkt mit uns chatten. Du bekommst auch keinen Chatbot, sondern eine echte Person, wenn du dann irgendwie mal Schwierigkeiten oder Probleme hast oder Fragen. Und das war uns halt wichtig. Also wirklich so für die breite Masse einfach die Hürde zu nehmen. Ja.
Ich habe ja auch schon in Bitcoin investiert, habe damals bei Coinbase gekauft. Was macht jetzt eure Plattform besser sozusagen als diese Coinbase, die große zum Beispiel?
Genau, Coinbase ist halt so ein bisschen ein Casino, würde ich sagen. Also,
okay.
Also grundsätzlich, wir fokussieren uns halt nur auf Bitcoin, weil wir sagen, okay, das ist langfristig unserer Meinung nach eigentlich das Sinnvollste. Mhm. Mit den ganzen anderen Coins kannst du zwar ein bisschen spekulieren und Casino spielen, aber über die Jahre hat sich halt gezeigt, dass Bitcoin halt eigentlich das einzige Krypto-Asset, nenne ich es jetzt mal, ist, das Bestand hat über längere Zeit und auch noch am wertstabilsten ist und vor allem, wenn du jetzt größere Summen investieren möchtest. Also bei uns, unsere Kunden investieren eigentlich eher dann schon im Bereich 10, 20, 30, 40, 50.000 plus und da ist schon so, dass die meisten Leute dann eher nur in Bitcoin reingehen und dadurch, dass wir diesen Fokus auf Bitcoin haben, können wir halt die ganze Nutzererfahrung einfach viel smoother machen. Es ist günstiger, einfacher und wirklicher darauf zugeschnitten.
Und die anderen Kryptowährungen, die sind ja meistens so ein bisschen verwandt mit Bitcoin, und wenn der Bitcoin fällt, fallen alle anderen auch, und umgekehrt steigen alle anderen auch. Ist das so, oder würdest du sagen, gibt es da auch Unterschiede?
Na, das korreliert schon, aber mittlerweile, glaube ich, gibt es über, ich weiß nicht, 20.000, 30.000 verschiedene Coins. Und genau, wie du sagst, also wenn Bitcoin steigt oder fällt, dann gehen die anderen mit. Wenn Bitcoin fällt, dann fallen die anderen meistens noch mehr. Wenn Bitcoin steigt, dann ist auch immer so die Frage, gibt es vielleicht den einen oder anderen Ausreißer, der mehr steigt, aber das ist halt, ja, wie Casino-Spiel. Du musst halt dann den Coin finden, quasi unter 20.000, der dann wirklich auch mehr steigt. Das kann man natürlich machen, aber ich glaube langfristig, wenn du wirklich auch höhere Summen investieren möchtest, da macht definitiv Bitcoin am meisten Sinn.
Und jetzt, der Daniel, hat man dann, wenn man bei euch einen Bitcoin kauft, einen Bitcoin auch irgendwie quasi in der Hand? Also da gibt es ja diese Hardcopy-Version, dass ich es quasi selbst auf meine Festplatte lade und zu Hause habe mit einem Zugangsschlüssel. Oder man kann ja auch so Anteile quasi kaufen an Bitcoin. Wie funktioniert das bei euch?
Ja, also genau, ein Bitcoin, also das ist auch immer noch lustig, ganz viele denken, ich muss mir jetzt einen Bitcoin um 55.000 Euro kaufen. Na, man kann einen Teil kaufen, also bei uns ab 15 Euro, das heißt Satoshis nennt man das, das heißt genauso wie ein Euro in 100 Cent teilbar ist, ist ein Bitcoin in 100 Millionen Satoshis teilbar, das heißt ich kann kleinste Teile kaufen. Und bei uns ist es quasi so eine flexible Lösung. Also im ersten Schritt bieten wir dir ein Wallet an, das auch versichert ist. Die Coins liegen in Deutschland bei BitGo. Und auch von einem rechtlichen Setup ist es so, dass du immer Eigentums- und Auswanderungsrechte hast. Das heißt, wenn 21 Bitcoin morgen insolvent ist, liegt das Geld der Kunden im Sondervermögen und du hast da Eigentumsrechte drauf. Du kannst aber natürlich auch, wenn du sagst, okay, du vertraust keiner Börse, was auch legitim ist, weil es gab ja schon die ein oder andere Pleite auch, dann kannst du halt dann ganz easy deinen eigenen Ledger oder Hardware-Wallet eben verbinden, hinterlegen und kannst sagen, ja, ich zahle mir zum Beispiel jeden Kauf automatisch auf meine eigene Wallet auf, dann habe ich das im eigenen Besitz oder aber im gewissen Limit. Also du kannst halt easy in der App einstellen, zum Beispiel erst ab 1.000 Euro wird automatisch dann eine Auszahlung gemacht und dann habe ich es halt im Eigenbesitz. Und dann kann ich halt auch nicht mehr gehackt oder so werden, weil wenn ich das auf so einem USB-Stick, so sieht das meistens aus, habe, der ist nicht mit dem Internet verbunden, dann kann er jetzt im Endeffekt, ja, ich kann ihn verlieren, so, oder mein Passwort dazu verlieren, ja, dann habe ich Pech gehabt.
Marvin, gell?
Aber zumindest habe ich jetzt kein Drittparteirisiko oder dass ich irgendwie gehackt wird mehr.
Ja. Also du hast nicht vor, dich in die Karibik abzusetzen mit den ganzen Millionen?
Na, also für das, glaube ich, haben wir uns bewusst auch Österreich ausgesucht. Da ist das auch regulatorisch und einfach ja vom Setup her, glaube ich, schon schwieriger. Also hätte man irgendwo im EU-Ausland gestartet. Und das war uns aber auch wichtig, weil wir glauben, wenn man Bitcoin einer breiteren Masse zugänglich machen möchte, dann musst du auch da mit Banken kooperieren, musst du auch mit dem Regulator kooperieren und musst das halt so aufsetzen, dass es transparent ist.
Jetzt habt ihr Zusammenarbeit mit einer deutschen Bank. Wie funktioniert das? Die sind quasi Anteilhaber an 21 Bitcoin, habe ich gehört, aber die hat eigentlich quasi mit dem Kauf und mit dem Verkauf von Bitcoin nichts zu tun, oder? Ich kaufe nicht bei dieser Bank, ich kaufe kein Produkt dieser Bank, sondern sie sind Anteilhaber an eurer Firma.
Genau, die Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte aus Ingolstadt hat letztes Jahr bei uns investiert. Und ja, wir haben da sehr gute und strategische Partnerschaft. Das heißt, im Endeffekt bietet bietet die Bank auch die ganze Infrastruktur, was den Euro betrifft bei uns. Das heißt, wenn du jetzt Geld einzahlst, bekommst du von uns eine virtuelle IBAN, eine deutsche IBAN, die bei der in Ingolstadt quasi liegt, und darauf kannst du einzahlen. Du bist aber kein Kunde von der Bank, sondern wir stellen quasi den Service zur Verfügung. Wir sind auch reguliert von der Finanzmarktaufsicht in Österreich. Aber das ganze Fiat-Thema, also Euro-Thema, wird von der Bank abgewickelt. Das ist auch ein Sammeltreuhandkonto, das heißt auch getrennt von unserem Unternehmensgeld, was das Ganze einfach auch rechtlich sehr, sehr, sehr gut macht.
Jetzt ist natürlich immer spannend, wo die Reise hingeht mit diesem Bitcoin. Also das ist ja, bräuchte man eine Kristallkugel. Aber was würdest du sagen? Jetzt gibt es ja Leute, die sagen, die EU macht ja eine eigene digitale Währung. Wird es dann dazu führen, dass der Bitcoin wieder sinkt?
Wird es vielleicht der Bitcoin, dass die EU sagt?
Das ist glaube ich nicht.
Aber was glaubst du, wo geht die Reise hin jetzt?
Ja, wenn man sich jetzt so mal ein bisschen die Vergangenheit anschaut, also man kann natürlich nie aus der Vergangenheit die Zukunft genau ableiten, aber grundsätzlich ist es so, dass Bitcoin halt eigentlich das erste Asset ist, das wirklich begrenzt ist. Also davor haben wir halt immer nur, wenn man das jetzt mit dem Euro vergleicht, da gibt es eine EZB dahinter, die einfach Geld drucken kann, die das auch macht.
Früher
in der Krise.
War es mit den Goldreserven begrenzt, aber das ist jetzt nicht mehr
genau,
so.
Genau, seit 1970, ja. Nixon-Schock. Genau, das heißt, es ist eigentlich ungedeckt und Bitcoin ist halt wirklich ein knappes Asset, was einfach auf 21 Millionen Stück begrenzt ist. Und wenn man sich so ein bisschen die Preisentwicklung auch anschaut, dann korreliert das immer sehr stark, wie viele Leute fragen das auch nach. Und vor allem, wenn man sich jetzt 2024 anschaut, also zum Beispiel auch in den USA wurden jetzt die ersten ETFs im Jänner genehmigt. Das heißt, das sind auf der Börse gehandelte Produkte, wo halt auch große institutionelle Investoren in Bitcoin jetzt erstmal investieren können. Und da stecken halt die größten Firmen der Welt dahinter. Also BlackRock zum Beispiel ist der größte Vermögensverwalter der Welt, Fidelity, Vanguard. Das sind alles ja extrem große und einflussreiche institutionelle Plattformen. Und auch in Europa gibt es ja jetzt die MiCA-Regulierung, also das heißt Markets in Crypto Assets Regulation, die regelt jetzt auch das ganze Thema Kryptowährungen und auch Dienstleister. Das heißt im Endeffekt, jede Exchange, jede Börse in Europa muss jetzt auch, ich würde mal sagen, fast Bankenstandards entsprechen, womit einfach das ganze Thema Seriösität
wird.
Genau. Und wir merken jetzt zum Beispiel auch, vor 4 Jahren war das noch ganz anders. Wenn wir zu einer Bank gegangen sind, hat es geheißen, na, Bitcoin, damit wollen wir nichts zu tun haben. Jetzt ist es mittlerweile so, dass die ein oder andere Bank auf uns zukommt und mal nachfragt und sagt, könnt ihr uns nicht mal einen Workshop geben, ein bisschen erklären. Wir werden immer von Kunden gefragt, wir haben aber noch keine Ahnung. Also du merkst, wie das Thema halt immer mehr in der breiten Masse ankommt. Und jetzt gibt es natürlich auch die Entwicklung, so der Start mit dem digitalen Euro, da gibt es jetzt so Projektgruppen und ich glaube eigentlich, dass das Bitcoin eher nur beflügeln wird, weil Bitcoin ist halt genau das Gegenteil. Also viele verwechseln halt das Thema digital, also die glauben halt, okay, Bitcoin ist digital und ein digitaler Euro ist auch digital, deswegen ist das so ähnlich, und aber es ist eigentlich, es könnte nicht konträrer sein, weil ein digitaler Euro ist im Endeffekt einfach eine sehr zentral gesteuerte Währung. Das heißt, da gibt es dann nicht mehr Geschäftsbanken, die dann Euro ausgeben, sondern gibt es die EZB. Die gibt dir ein digitales Wallet, wo dein Euro, dein digitaler Euro dann drinnen ist und kann theoretisch, also muss jetzt natürlich im ersten Schritt noch nicht sein, aber wer weiß, was in 10 Jahren ist, kann dann auch beschränken, wie du das ausgibst. Ob du das jetzt für CO2 verursachende Sachen ausgibst, ob du das halt, kann dich halt extrem einschränken. Und Bitcoin ist halt genau das Gegenteil. Bei Bitcoin brauchst du halt von niemandem Erlaubnis. Wenn du deine eigenen Bitcoin verwahrst, dann kannst du die halt peer-to-peer, also von Mensch zu Mensch quasi, oder von Entität zu Entität einfach schicken, ohne dass du eine Freigabe von irgendeiner Bank brauchst. Das ist ja auch so eine Revolution. Durch Bitcoin brauchst du keinen Intermediär mehr. Das heißt, du brauchst keinen dazwischen.
Aber das ist ja auch
oft
kritisiert worden, oder, beim Bitcoin, dass genau das möglich ist, weil ich ja damit auch Kinderpornografie kaufen kann, damit auch Waffen im Darknet kaufen kann und Co. Das heißt, das hat auch beides sein Für und Wider. Wo bist du da zu Hause? Sagst du, ja, die Gefahren gibt's. Sollte das auch reguliert werden, dass man dann nicht mehr im Darknet nicht mehr Bitcoin irgendwas kaufen kann? Oder sagst du, das ist part of the game, dass ich damit alles bezahlen kann?
Ja, grundsätzlich ist es natürlich möglich. Auch wenn man sich da jetzt faktisch und objektiv die Zahlen anschaut. Es war ganz lustig. Ich war vor 2 Wochen in einem Seminar, da ist auch um Kriminalität, Geldwäsche gegangen. Da war auch jemand vom Kriminalamt da, der da sehr gute Insights hatte. Und der hat dann unter den Teilnehmern gefragt, und wie viel Prozent sie glauben, dass Bitcoin für illegal Aktivitäten verwendet wird. Was schätzt denn ihr?
Wahrscheinlich unter 5%, oder?
Ja, ich würde sagen 2%.
Aha, ja, das sind auf jeden Fall schon mal gute Näherungen. Also was wir gehört haben, waren 25%, 50%, 10%. Also es sind statistisch nachgewiesen weit unter 1%. Also wir sind da bei 0,1% ungefähr. Okay. Und das kann man sich eben ganz gut anschauen, weil die Blockchain halt transparent ist. Das heißt, jede Transaktion wird für immer gespeichert. Du weißt zwar im ersten Moment nicht, welches Wallet oder wer hinter welchem Wallet steckt, aber du kannst da kriminelle Aktivitäten sehr gut verfolgen. Und wie gesagt, also da sind wir bei irgendwo 0,1%. Und wenn man das vergleicht mit dem Euro oder mit dem US-Dollar, dann sind wir, also die werden viel, viel mehr genutzt, sowohl quasi anteilsmäßig als auch dann absolut im Wert für kriminelle
Aktivitäten. Wie ist das jetzt dann mit Bitcoin, wenn ich schon Bitcoin habe, weil ich so wie Karl schon in Bitcoin investiert habe, ich war schon in Bitcoin investiert und ich will meine Bitcoin jetzt zu euch transferieren, damit ihr mir diese Bitcoin dann schön wäscht und zahlt mir dann die aus. Geht das bei euch? Funktioniert das?
Nein, also das geht bei keiner EU-Börse. Also jede EU-Börse hat ein Blockchain-Monitoring-Tool. Da werden sich dann die Coins angeschaut. Sind die sauber? Ist da irgendwie, ja, sind da Verschleierungen versucht worden oder kommt das irgendwo aus dem Darknet? Also das ist relativ transparent, auch nachvollziehbar. Das heißt, da wirst du ein Problem haben. Deswegen ist auch Bitcoin super, wird wenig für Geldwäsche eingesetzt. Eher die Phänomene, die wir eher sehen, sind Betrugsfälle, weil halt Leute dann irgendwo im Internet ihre Passwörter hergeben und dann halt ja, die Betrüger relativ leichtes Spiel haben. Aber so Geldwäsche siehst du relativ wenig bei Bitcoin.
Jetzt braucht man ja, wenn man in Bitcoin investiert, einen relativ guten Magen, weil es geht oft auf und ab relativ rasch. Würdest du sagen, gibt es da Regelmäßigkeiten? Glaubst du an sowas, dass jetzt halt wieder mal ein bisschen vielleicht unten geht, dann wieder aber
extrem Bullmarkt und Bärenmarkt.
Also siehst du das, diese Trends? Ist das von Emotionen auch gesteuert? Oder
naja, hat man auf jeden Fall die letzten Jahre auf jeden Fall gesehen. Also da gibt es immer diese 4-Jahres-Zyklen. Bitcoin ist ja auch so, dass es alle 4 Jahre, die Schöpfungsrate wird quasi halbiert.
Also das Halving.
Genau, das Halving. Vor dem April hat es zum Beispiel noch 900 Bitcoin jeden Tag mehr gegeben. Jetzt sind es 450. Und in 2028 werden es dann nur noch 225 Bitcoin pro Tag sein. Das heißt, es wird immer weniger, was ausgegeben wird. Und das hat man jetzt auch gesehen im Preis, dass es quasi immer diese Blasen gab, wo der Preis nach oben geschnellt ist. Hat natürlich viel mit Emotionen auch zu tun. Also vor allem 2017 kann ich mir noch sehr gut erinnern, wie jeder Taxifahrer und jeder davon geredet hat. Also das hast du natürlich oft so, wenn viele Menschen dann irgendwie Euphorie haben. Aber was man halt schon auch sieht, ist, du hast immer höhere Tiefs und höhere Höhen. Das heißt, du hast natürlich diese Preisschwankungen und die sind mitunter relativ hoch, also 70-80% Minus hat es durchaus öfter schon gegeben, nur es ist immer ein anderes Niveau. Also wir stehen jetzt ungefähr bei 55.000 Euro. Im letzten Bullmarkt, wenn man 2017 anschaut, da war die höchste Stelle 20.000 Euro ungefähr. Also du siehst schon, dass es über die Jahre einfach immer nach oben geht. Ich glaube, dass das jetzt auch noch eine Zeit lang so weitergehen wird, aber desto größer der Markt auch ist, desto weniger volatil wird es auch irgendwann werden, weil desto mehr Leute da drinnen ist, desto mehr Kapital drinnen ist, desto schwieriger ist auch, dass diese Preisschwankungen gibt. Und man muss halt sagen, ja, Bitcoin ist trotzdem immer noch relativ neu. Also es gibt 15 Jahre jetzt, ist zwar schon eine Zeit, aber für ein Asset, das sich monetarisiert, also wir sehen das jetzt in Echtzeit. Gold zum Beispiel hat dafür 5000 Jahre gebraucht und wenn man über 5000 Jahre das verfolgen würde, dann gibt es da auch erhebliche Schwankungen, nur ist Bitcoin halt viel komprimierter.
Mhm. Ich habe mir jetzt auch Bitcoins gekauft vor, weiß ich nicht, 3 Jahren oder so. Und was ich gemerkt habe, ist, naja gut, dieser Markt schwankt extrem auf und ab und ich wollte mir dann mal, oder habe es mir mal angeschaut, in einem schönen Hoch quasi das herauszunehmen. Das ist ja unglaublich kompliziert, die Bitcoins dann wieder irgendwie rauszunehmen. Was bezahlt man eigentlich mit Bitcoins und macht man Bitcoin auch als Anlage, wenn man es dann nicht rausnimmt? Also weißt du, was ich meine? Also viele Leute haben Bitcoin als Investment, aber Investment zahlt sich ja nur aus, wenn ich es irgendwann einmal rausnehmen kann. Wie findest du nicht, dass das noch viel zu kompliziert ist am Markt, da, dass ich jetzt quasi Bitcoin wieder in Euros umwechseln kann oder dass ich irgendwann mein Wurstzehnmal beim Spar mit Bitcoin zahlen kann?
Naja, das sind jetzt zwei unterschiedliche Sachen. Also Bitcoin als Währung, glaube ich, in Europa, USA, Australien, glaube ich, ist eher schwierig in den nächsten Jahren, weil einfach die Steuergesetze auch viel zu kompliziert sind. Du müsstest ja jedes Mal nachverfolgen, wenn du irgendwo zahlst, bei welchem Preis quasi hast du, das ist gut gezahlt, weil du Steuern dann zahlen würdest auf Gewinne. Das ist für andere Länder aber sehr spannend. Also wenn man jetzt zum Beispiel nach El Salvador schaut, da ist ja Bitcoin sogar legales Zahlungsmittel neben dem US-Dollar. Gibt es auch noch ein paar andere Länder, zum Beispiel Sonderhandelszone in Honduras, in Afrika gibt es noch ein Land. Für solche Länder ist es aber definitiv spannend, weil vor allem die leben teilweise ja auch sehr von Remittances, das heißt, dass quasi aus, also ja, wenn du aus dem Land bist, gehst du zum Beispiel von El Salvador noch in die USA, weil da einfach, ja, du kannst mehr Geld verdienen und dann schicken die Geld quasi ihren Familien. Mhm. Und das ist in El Salvador, glaube ich, macht das 60% oder so des BIPs aus, also extrem viel. Und die haben zum Beispiel ein Riesenproblem gehabt mit Western Union, weil die nehmen einfach horrende Gebühren. Da zahlst du teilweise 14%, 15%, 20% für diese Überweisungen. Musst dann irgendwo in ein Office fahren von Western Union, dann stehen davor schon Gangs mit der AK-47 und rauben dich dann aus und nehmen dir dein Bargeld. Alter. Und mit Bitcoin ist das halt super einfach, weil der in den USA arbeitet, kann die Bitcoin halt direkt auf ein Wallet von seiner Familie in El Salvador schicken. Die gehen, überall gibt es Bitcoin-Automaten dort, die gehen zum Automaten und können das sofort wechseln, haben das Geld quasi auf ihrer Wallet. Jeder hat ein Handy, jeder hat einen Internetzugang. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, glaube ich, auch aus welcher Brille man das auch sieht. Also es gibt ungefähr 4, 5, 6 Milliarden Leute auf der Welt, die in autoritären Verhältnissen leben, die einfach keinen Zugang zum globalen Finanzsystem haben. Keiner von denen kann Aktien kaufen. Stimmt, ja. Keiner hat PayPal, keiner hat ein Bankkonto. Bei, schaffst du einfach oder also kriegst du nicht.
Für die ist das wirklich Freiheit.
Für die ist das Freiheit. Da gibt es ganz gute Dokumentationen, zum Beispiel, wo es Frauen in Afghanistan durch Bitcoin geschafft haben, das Land zu entfliehen. Weil, sie, weil jeder hat ein Handy mittlerweile. Du kannst dein Wallet installieren und kannst darauf halt Bitcoin empfangen. Und das ist schon so ein Thema, glaube ich, was wir in der westlichen Welt vielleicht auch, wir sind halt super privilegiert. Also uns geht's gut. Jeder bei uns kann sich Aktien kaufen und hat ein Bankkonto, aber das haben halt viele andere nicht. Aber nichtsdestotrotz ist, glaube ich, auch bei uns in Europa ist halt Bitcoin einfach als Anlage, als Investment definitiv mittlerweile auch etabliert und macht auch aus meiner Sicht Sinn, als Beimischung zum Portfolio zu sehen. Also ich würde jetzt keinen empfehlen, 100% reinzugehen, aber es macht schon Sinn, so ein paar Prozent auch Bitcoin zu haben, weil es eben auch langfristig einfach steigt und das hat man gesehen und es kommt, also Bitcoin ist wie gesagt auf 21 Millionen Stück begrenzt und desto mehr Menschen und desto mehr Institutionen auch Bitcoin halten möchten oder kaufen, desto höher wird auch der Preis sein, weil du kannst halt nicht mehr produzieren.
Aber glaubst du nicht, dass irgendwann mal der Crash kommt, wenn die Leute sehen, so eigentlich ist es sehr schwer, dass ich mit dem Geld irgendwas mache, außer dass ich es als Investment sehe, dass ich es herumliegen lasse. Es ist schwer, dass ich es mir auszahlen lasse oft, es ist schwer, dass ich mir was damit kaufe, dass irgendwann die Leute sagen, so hey, scheiß drauf, eigentlich
brauche ich es. Bei einer Immobilie oder beim Haus alle dann.
Ja, gut. Ja, na, sehe ich nicht, weil du gehst ja auch nicht zum Supermarkt und sagst, ey, ich möchte jetzt mit meinem Gold zahlen oder mit meinen Aktien oder mit meiner Immobilie, sondern was wir eigentlich sehen und was man auch auf der Blockchain sieht, dadurch, dass ja alles transparent ist, es gibt extrem viele, ich glaube 70% aller Bitcoin-Halter verkaufen nicht, auch über die letzten Jahre. Also selbst viele Leute, die sagen wir mal irgendwo bei 20 oder unter 20.000 Euro gekauft haben, verkaufen nicht. Also das ist für viele einfach ein langfristiges Investment.
Ist, glaube ich, du kaufst das und schaust dann einfach 10 Jahre nicht drauf, was passiert. Das ist besser für die Nerven wahrscheinlich.
Ja, und vielleicht auch noch ein Punkt, dass das so schwierig ist. Also würde jetzt nicht sagen. Also zum Beispiel bei uns ist es auch so, dass wir automatisch die Steuern für dich abführen. Das heißt, du hast da eigentlich so einen Full-Service. Das heißt, du kaufst Bitcoin, sagst irgendwann mal, ja, okay, jetzt habe ich eine schöne Wertsteigerung gemacht oder was auch immer und ich möchte verkaufen. Dann zeigen wir dir ganz genau an, okay, so viel Gebühren zahlst du, so viel Steuern zahlst du, wir heben das für dich ein, führen das ans Finanzamt ab. Du brauchst dich eigentlich da auch um nichts mehr kümmern. Was das Ganze schon eigentlich relativ easy macht, dann kannst du die Euro innerhalb von einem Tag auf dein Bankkonto überweisen lassen und dann ja, kannst du was Schönes kaufen.
Bisschen weiter in die Zukunft gedacht, wenn wir dann in digitalen Welten leben werden, also in einer digitalen Welt, die nebenbei so besteht oder für manche vielleicht sogar hauptsächlich dann, glaubst du, dass da Bitcoin auch wieder noch mehr Rolle spielt? Glaubst du, dass Meta eigene Währung rausbringen wird? Wie schaut es da aus?
Also ich glaube definitiv, also Bitcoin sehe ich so ein bisschen als das Geld des Internets. Also wir haben jetzt, ich glaube vor 50 Jahren irgendwie konnte sich das keiner vorstellen, ich zum Beispiel Beispiel sogar vor 20 Jahren war das für mich ein Wunder, wenn jemand mit seinem Telefon, damals über Satellitentelefone, irgendwen in den USA anrufen konnte. Und jetzt ist es eigentlich für jedes Kind normal. Also du kannst halt Daten und Informationen mittlerweile global und in Sekundenschnelle austauschen. Aber unser Geldsystem ist halt immer noch in den 70ern stehen geblieben. Also vor allem, wenn du dir internationale Zahlungen ansiehst, das ist einfach, das dauert ewig, kostet, da sind super viele Banken involviert, Korrespondenzbanken, und Bitcoin ist halt einfach jetzt auch ein globales Netzwerk, was quasi so im Internet die native Währung sein kann, wo es keine Barrieren gibt. Was es auch super spannend macht für internationale Zahlungen, für Konzerne und generell fürs Internet. Ja.
Was mich jetzt noch interessiert oder was ich spannend finde, ist, die Leute, die Bitcoin sehr schätzen, so wie du, die sagen, ja, Bitcoin ist super frei und ich brauche dazu keine Banken und nichts und niemanden. Die Banken sagen, mit Bitcoin wollen wir nichts zum Tun haben. Warum suchen dann beide immer irgendwie doch zueinander? Warum sucht ihr die Legitimation einer Bank und warum suchen auch Banken die Infos zu Bitcoins, wenn doch eigentlich beide Welten nichts miteinander zu tun haben wollen, beziehungsweise auch du sagst, wir brauchen ja gar keine Banken, um mit Bitcoins handeln zu können?
Naja, also wir sind jetzt noch weit weg davon, dass jeder Bitcoin hätte und dass man dann wirklich ohne einer Bank oder ohne quasi diesen Zwischenschritt auch an Bitcoin kommen würde. Und ich glaube, bis wir irgendwann vielleicht da sind, dann braucht es auch quasi die Zusammenarbeit dieser Welten. Und was wir halt schon auch sehen, also Banken sind ja eigentlich auch aus dem Geschäft entstanden, Geld zu verwahren für Kunden. Jetzt gibt es natürlich viel mehr Services, aber der Grundgedanke ist eigentlich, Geld für Kunden zu hinterlegen. Und das ist auch sowas, was wir schon mit der ein oder anderen Bank eben besprochen haben, dass die eigentlich auch Verwahrer sein wollen. Weil das ganze Thema Bitcoin selbst zu verwahren, gibt dir natürlich super viel Freiheit und Möglichkeiten. Aber es ist für, glaube ich, auch viele noch ein Schritt, das auch wirklich selbst zu managen. Weil wenn ich
technisch mein Passwort, zu kompliziert für viele.
Technisch zu kompliziert, auch vielleicht zu viel Verantwortung, weil wenn ich mein Passwort verliere, dann gibt es keinen, ich kann nicht den Bitcoin-CEO anrufen und sagen, hey, ich habe mein Passwort verloren, bitte hilf mir mal. Und auch für Firmen, Unternehmen, also wir sehen es immer mehr, Unternehmen erhalten auch Bitcoin auf ihrer Bilanz. Da gibt es zum Beispiel das Vorzeigebeispiel MicroStrategy in den USA, ist eine börsennotierte Company, die hält, glaube ich, mittlerweile über 5 Milliarden US-Dollar in Bitcoin auf der Balance. Und auch solche Unternehmen brauchen dann Banken oder Partner, wie sie das halt sicher verwahren können. Weil da kann jetzt nicht der CEO einen Ledger daheim haben, ein Hardware-Wallet daheim haben und da alle Bitcoins im Wert von 5 Milliarden drauf in seinem Haus
kann
verstecken.
Kann er schon.
Ja.
Kann damit dann auch abhauen.
Aber will man das, ist die Frage. Ja. Also ich glaube, dass da definitiv Schnittstellen gibt, die auch in Zukunft interessant sind und Sinn machen. Ja.
Eine Schnittstelle, die bei uns auch ganz wichtig ist, ist der Frühstück mit Bier Bierwagen.
Der Frühstück mit Bier Bierwagen.
Ja, der bringt uns neues, kühles Heineken 00, ausnahmsweise. Trinken wir heute 00
mit namens Fabi.
Ja, genau, Fabi bringt uns da drei Heineken 00 mit bestem Blick auf die Electric Love Mainstage. Jetzt stehen da unten ganz viele Leute, die Bitcoins bereits besitzen. Es stehen aber sicher auch ganz viele Leute da unten, die Bitcoin nicht besitzen und die sagen, nein, das ist mir alles viel zu kompliziert, das ist mir alles viel zu gefährlich, da verliere ich mein Geld. Was sagst du den Leuten, die da unten stehen, die mit Bitcoin noch nichts am Hut haben? Warum sollten sie zu 21 Bitcoin kommen und Bitcoins bei euch kaufen?
Ich würde mal sagen, also es gibt viele
Provider. Wir stoßen mal kurz an, gell?
Cheers. Cheers. Genau, es gibt mittlerweile viele Börsen und Services, die den Kauf anbieten, aber ich glaube, es ist halt immer wichtig, dass man sich da jemanden vertrauensvollen raussucht, der auch in der EU sitzt, der reguliert ist. Und was ich halt immer wichtig finde, ist, dass du auch einen Ansprechpartner hast. Und das hast du halt bei vielen großen Exchanges, die sich eigentlich nur auf das ganze Trading fokussieren und da auch die Kunden immer so ein bisschen reinstürzen quasi, weil sie damit Gebühren machen. Und deswegen finde ich es halt wichtig, dass du da auch einen Ansprechpartner hast.
Pascal, du hast ganz vergessen, dass der Frühstück mit Bierwagen dazu da ist, um ein paar Rauschgeschichten und Jugendsünden da auszugraben.
Stimmt, sorry, das habe ich schon wieder. Ich bin so im Bitcoin-Thema. Ich bin so im Bitcoin-Thema.
Das ist ja wirklich essentiell.
Wir vergessen schon unsere grundlegenden.
Wir wurden letztens am Podcast von einem langjährigen Frühstück mit Bierhörer aufmerksam darauf gemacht worden. Dass wir beim letzten Frühstück mit Bier keinen Frühstück mit Bierwagen hatten und deswegen jetzt bei dir umso mehr.
Völlig richtig, Daniel. Frühstück mit Bier, Bierwagen, Jugendsünden, Rauschgeschichten. Was ist dir mal passiert, was irgendwie für alle anderen lustig war, außer für dich?
Hast du mal im Rausch irgendwelche Bitcoins ausgeben für
ja, Blödsinn? Hast du mal gesagt, Bitches in Bottles on my Bitcoin-Konto?
noch keine Bitcoins, aber ich kann mich erinnern, mit 18, wie beim Zivildienst damals war, oder 19. Ich glaube, da haben wir ungefähr um die 390 Euro im Monat verdient. Habe ich Geburtstag gefeiert und ja, es war am Anfang irgendwie so, wir waren in einer Bar, haben uns irgendwie zu fünft oder so eine Flasche Wodka bestellt und dann war es so, die Stimmung war irgendwie im Keller, keiner wollte irgendwie noch weiter feiern. Dann habe ich gesagt, na, geh mal einmal noch, wechsel mal Lokal. Und dann war der Abend einfach, also ich habe, wie gesagt, 390 Euro im Monat verdient. Ich habe, glaube ich, 2 Flaschen Gin für über 400 Euro bestellt. Ein Freund von mir hat sich da die Hand gebrochen an dem Abend. Ich wurde dann auch von einer Irin irgendwie, die wollte mich verprügeln. Ich weiß bis heute nicht, warum. Also das war ein sehr, sehr erlebnisreicher Abend. Und am nächsten Tag habe ich mir gedacht, okay, ich bin jetzt eigentlich pleite. Ich habe mehr als wie meinen Monatslohn für Alkohol ausgegeben.
Und dann hast du 21 Bitcoin.
Kurz danach.
Existenzminimum. Aber du hast eigentlich die Idee relativ easy gehabt, mit deinem Geschäftspartner zu sagen, hey, wir wollen jetzt einfach das machen. Wie hast du das gekonnt? Also du warst natürlich ein junger Bursch, du hast gesagt, du bist in den KTL gegangen, aber hast du da auch irgendjemanden ins Boot geholt, der sich mit sowas schon auskennt, oder hast du gesagt, wir machen das jetzt einfach mal?
Ist ja
mal
jede Menge Verantwortung, dass du mit so viel Geld von vielen Leuten umgehst.
Genau. Das ja, klar. Also ich komme so ein bisschen aus dem Finanzbereich, also ich habe Wirtschaftsinformatik dann studiert in Wien und war danach dann bei einigen Versicherungen, Banken und so im Consulting und Projektmanagement. Das heißt, so ein bisschen Finanzwissen habe ich schon gehabt und natürlich dann das ganze Thema Bitcoin. Und dann habe ich eben zum Dominik, meinem Mitgründer, gesagt, ja, ob er da nicht Lust hat, weil er einfach den technischen Part extrem gut kann. Und dann haben wir, naiv wie wir waren, halt einfach zu zweit Anfang 2020 das Ganze gegründet. Haben wir uns natürlich auch nicht gedacht, was da alles dahinter steht. Mittlerweile sind wir 15, 16 Leute. Aber ja, ich glaube, das ist immer so. Wenn man alles wissen würde, was man vorher noch nicht weiß, dann weiß ich gar nicht, ob ich das nochmal gestartet hätte. Also, jetzt macht es uns natürlich Spaß, aber es war schon ein harter Weg, auch die letzten 4, 5 Jahre.
Jetzt habe ich noch ein Thema, was auch immer wieder zur Sprache kommt bei Bitcoins, ist Blackout, Thema Stromausfall. Was ist eigentlich, wenn jetzt auf der Welt ein Blackout passiert, dann sind meine Bitcoins auch im Blackout, oder? Dann sind sie auch schön weg.
Naja, ich glaube, wenn wir ein Blackout haben, dann funktioniert sowieso gar nichts mehr, dann geht der Supermarkt nicht mehr, die Kasse geht nicht mehr, du kannst nicht mehr tanken, das heißt, wir haben richtige Probleme, aber die Bitcoins werden deswegen nicht weg, also du kannst sogar offline Bitcoins weitergeben. Da gibt es so einen coolen Stick, zum Beispiel Open Dime heißt das verschenke ich ganz gern, zu Taufen oder Geburtstagen oder so, da kannst du wirklich offline jemanden Bitcoin schenken. Und ich sage mal so, wenn der Strom dann irgendwann wieder da ist, das ist ja auf hunderttausenden Computern gespeichert, das Netzwerk, dann wird es einfach wieder genauso weitergehen. Du kannst halt vielleicht jetzt online keine Transaktion in dem Zeitraum machen, aber es wird danach genauso wieder weitergehen.
Aber der Bitcoin ist nicht weg.
Ja, Bitcoin ist deswegen nicht weg. Ne? Mhm.
Wie sehr siehst du diese Naturschutzkomponente, weil ja Bitcoin doch sehr viel Strom braucht? Es gibt, glaube ich, auch hin und wieder so Orte, die dann wirklich flach gemäht werden, so Serverfarmen gemacht werden, wo auch die Natur vielleicht drunter leidet. Ich weiß nicht, irgendein Land in Europa, ist es Island, Irland, weiß ich nicht, wo sie halt wirklich voll drauf setzen.
Es kostet natürlich unglaublich viel Strom, vor allem das Mining. Wie kann man das lösen? Oder? Wie stehst du da dazu?
Ja, vielleicht zwei Aspekte. Also ich glaube, es ist immer so ein bisschen Ansichtssache, wenn man jetzt sagt, okay, Bitcoin hat für mich überhaupt keinen Wert. Ich sehe da nur Spekulation und nichts Sinnvolles dahinter. Klar, dann ist jedes Watt oder jeder Strom, der verwendet wird, natürlich verschwendet. Die andere Seite ist halt, wenn man sieht, für wie viele Menschen das halt auch Zugang zum globalen Finanzsystem bedeutet. Ich glaube, dass für uns in der westlichen Welt halt ein Mittel gegen Inflation, also dass man sich da absichern kann, zum Teil. Und deswegen glaube ich halt, dass da sehr viel Wert dahinter steckt. Das heißt, für mich persönlich ist ein hoher Energieaufwand gerechtfertigt. Man könnte zum Beispiel auch sagen, naja, YouTube bringt der Gesellschaft auch nichts. Oder Weihnachtsbeleuchtung in den USA. Und da reden wir sogar noch von mehr Strom, als wie Bitcoin verbraucht. Das ist so das eine. Und das andere ist, man muss sich halt anschauen, okay, woher kommt denn der Strom eigentlich, den Bitcoin Mining verbraucht? Und da gibt es ganz gute Studien dazu. Cambridge University und auch KPMG haben da jetzt aktuelle Studien auch dazu gemacht. Da reden wir von über 50% erneuerbare Energien, die das Bitcoin-Netzwerk verbraucht, was eigentlich dann die, wenn man es so im Vergleich sieht, die grünste Industrie der Welt eigentlich ist. Und das macht ja auch Sinn, weil Bitcoin-Mining kannst du natürlich, du brauchst eigentlich nur Strom und Internet. So, viel mehr brauchst du nicht und Hardware. Das heißt, es kann jeder auf der Welt machen und dadurch ist es halt extrem kompetitiv. Und deswegen macht es halt auch nur Sinn, wenn du extrem günstigen Strom bekommst. Weil sonst, ja, daheim bei dir in der Küche in Österreich würdest du nie profitabel minen können, weil es viel zu teuer wäre. Und günstiger Strom ist immer nur da eigentlich, wo er überschüssig ist. Also das wäre jetzt zum Beispiel, viele Miner setzen sich bei Windkraftwerken zum Beispiel daneben, wenn in der Nacht der Wind geht und du brauchst den Strom nicht, dann verwenden die diesen Strom. In den USA, Kanada oder so ist zum Beispiel viel bei Gasflaring, das heißt die Ölfirmen oder Gasfirmen bohren da in die Erde, um eben Naturgas zu schöpfen. Da tritt relativ viel Methan auch daraus aus. Dann zahlen die eigentlich meistens hohe Strafen dafür, weil sie halt die Umwelt verpesten. Da gibt es auch super viele Miner, Bitcoin-Miner, die sich hinsetzen, die das Methan nehmen, verbrennen, zu CO2 machen, was halt viel weniger schädlich ist als Methan für die Umwelt und quasi dann Bitcoin damit erzeugen. Das heißt, es gibt da sehr viele Ansatzpunkte und das sieht man auch aktuell schon in der Industrie, dass halt Strom, der eigentlich überschüssig ist, verwendet wird. Und vielleicht als letzten Punkt, es ist auch so ein Thema, man kann viel Strom produzieren, aber er muss auch abgenommen werden. Wenn du jetzt ein Stromnetz hast, das zu viel Strom produziert und der nicht abgenommen wird, dann schädigst du dem Netz. Und da können sich halt auch Bitcoin-Miner und machen es auch Bitcoin-Miner schon, dass sie sich da ins Netz setzen und quasi diesen überschüssigen, günstigen Strom verwenden, um halt Bitcoin zu minen. Mhm. In Texas sieht man das ganz gut. Die schaffen so jetzt über die letzten 2 Jahre, dass sie ihr Netz stabilisieren und nicht mehr so viele Stromausfälle haben, weil halt Bitcoin-Miner diese überschüssige Energie super monetarisieren können.
Mhm. Kannst du das technisch einfach erklären, warum man da so viel Strom braucht und warum man immer mehr braucht, um weiter zu minen? Das habe ich insgesamt noch nicht ganz verstanden.
Ja, also im Endeffekt, es ist so, du brauchst halt den Strom, um das Netzwerk abzusichern. Das heißt, desto mehr Energie Bitcoin verbraucht, desto sicherer ist auch das Netzwerk, desto resistenter wird es gehackt zu werden.
Aber es ist
ja
beschränkt auf die 21 Millionen, aber trotzdem muss man immer wieder neue kreieren, das verstehe ich auch noch nicht so ganz.
Genau, also 21 Millionen wird es maximal geben, aktuell sind ungefähr 19 Millionen im Umlauf. Wie gesagt, also pro Tag werden so 450 aktuell gerade geschöpft. Und dafür braucht es eben die Energie. Also Bitcoin-Miner sind nichts anderes. Die suchen quasi nach einer Lösung, nach einem Computerrätsel mehr oder weniger. Und dafür musst du Energie aufwenden, um das zu finden. Und das sichert halt das Bitcoin-Netzwerk ab. Und desto mehr Energie das Bitcoin-Netzwerk auch verbraucht, desto schwieriger wird es für irgendjemand, für einen Staat wie die USA, China oder so, das ganze System zu hacken. Also Bitcoin ist mit Abstand das sicherste Computernetzwerk der Welt, wenn man sich global das ansieht.
Aber sobald 21 Millionen erreicht sind, braucht man keine weitere mehr, dann ist es einfach vorbei.
Doch, also die 21 Millionen werden ungefähr 2140 dann erreicht sein. Also es geht natürlich immer langsamer, weil es ist alle 4 Jahre.
Es ist ja Halving.
Genau, weil es sich halbiert. Ah. Es sind jetzt schon 19 Millionen, wie gesagt, geschäft. Also die letzten 2 Millionen Bitcoins dauern jetzt noch gut 100 Jahre. Aber auch dann brauchst du Energie oder halt Miner, weil die Transaktionen, die verarbeitet werden, die müssen quasi in diese Blöcke, in die Blockchain geschrieben werden und das ist quasi das Mining, genau. Mhm. Ja.
Daniel, jetzt habt ihr eine Plattform für Bitcoin. Es gibt schon viele andere Plattformen für Bitcoin. Ihr konzentriert euch auf den deutschsprachigen Raum oder Österreich, Deutschland, hast du gesagt vorhin einmal. Wie siehst du jetzt die Zukunft von 21 Bitcoin? Seid ihr da nicht in einem sehr großen Haifischbecken mit vielen Konkurrenten? Oder sagst du, wir machen das einfach, simpel, sicher und wir bleiben in unserem Raum Österreich, Deutschland? Oder wie sieht die Zukunftsstrategie von euch aus?
Ja, aktuell ist so, dass wir auf jeden Fall merken, dass diese Lösung extrem nachgefragt wird. Also es gibt natürlich viele Exchanges und Börsen, wie du sagst, aber das meiste ist halt relativ kompliziert. Du hast dann halt verschiedene Ordertypen und ja, diese 100 verschiedenen Coins, die auch nicht alle wollen. Also wir fokussieren uns so ein bisschen mehr auf dieses langfristige Investment per Sparplan. Das heißt, du investierst regelmäßig, wöchentlich, monatlich und auch halt auch größere Summen. Also unsere Kunden sind jetzt eher in so einem Bereich, würde ich mal sagen, 20, 50, 100.000 plus. Und da ist es halt wichtig, dass du eine regulierte Plattform hast, ja, die einen Ansprechpartner für dich hat. Genau, aktuell ist es so, wir fokussieren uns sehr auf den deutschsprachigen Markt. Wir haben aber auch Kunden in über 30 europäischen Ländern. Und wir sehen jetzt eine Riesenchance, vor allem auch mit der MiCA-Regulierung. Das ist ja dann quasi, du kannst eine Lizenz dann erwerben oder beantragen und damit dann den ganzen europäischen Markt abdecken. Aktuell ist es so, dass wir aktiv nur in Österreich zum Beispiel Marketing machen. Und mit der MiCA-Lizenz wird es dann so sein, dass wir halt einerseits ja, geografisch unsere Lösung quasi weiter anbieten können und andererseits sind auch andere Produkte geplant. Also ich denke mal, desto mehr Leute auch irgendwann Bitcoin haben, desto mehr Wert auch Bitcoin haben wird, desto interessanter sind halt dann auch zum Beispiel mit Bitcoin hinterlegte Kredite. Also das ist ja auch aktuell oder generell schon Jahre ein Thema, dass du Immobilien finanzierst über eine Hypothek oder eben Darlehen aufnimmst mit der Immobilie besichert. Ich glaube, dass sowas auch im Bitcoin-Bereich irgendwann spannend sein wird. Auch das ganze Thema Zahlungen, vor allem internationale Zahlungen, ist ein Thema, was wir uns anschauen. Also da gibt es einige, glaube ich, sehr, sehr interessante Geschäftsfelder.
Mhm. Cool.
Ja, bevor wir zum Ende kommen, ja. Mich würde nur voll interessieren, warum sind es genau diese 21 Millionen? Wie ist der Typ damals oder die Gruppe oder wer immer auf die 21 Millionen kommen? Warum?
Kann ich da nicht sagen. Also,
ist das voll random,
das ist einfach arbiträr. Das hätten 42 Millionen sein können. Es ist im Grunde genommen auch relativ egal. Es ist einfach nur wichtig, dass es kredibil begrenzt ist. Also ob es jetzt 21 Millionen Bitcoin sind oder 42, macht am Ende des Tages keinen Unterschied. Ja. So, du kannst es ja teilen und ja, das ist einfach eine arbiträre Zahl. So geht es ja der Algorithmus aus. Also vielleicht Fun Fact, es sind auch gar nicht 21 Millionen, sondern es sind 20.999.999.997.
Ja. Und sie nähern sich quasi mathematisch der 21 Millionen an.
Genau. Und,
weil er immer wieder gehaft wird.
Genau, das geht sich nicht ganz aus, aber man spricht halt umgangssprachlich von den 21 Millionen. Und davon kann man ja auch schon mal 3, 4, 5 Millionen abziehen, die verloren gegangen sind in den ersten Jahren.
Auch. Ich kenne mal wen, gell?
Die sind verloren gegangen.
Okay. Naja, Mike, da haben wir ja Festplatten verloren mit Bitcoin.
Okay. Naja, wenn du die Bitcoin selber verwahrst und dann dein Passwort verlierst und kein Backup hast, dann kann dir auch keiner helfen.
Das ist blöd, ja. Am Ende vom Frühstück mit Bier, Daniel, haben wir immer noch die Fragen, kurze Antworten, kurze Fragen.
Bier Word Rap.
Mit Bitcoin habe ich bezahlt zuletzt
in Prag vor 2 Wochen.
Was?
Essen.
Da haben wir jetzt schon auf was anderes gehofft. Aber, was würdest du dir gerne mal mit Bitcoin, mit deinem Bitcoin-Vermögen kaufen? Gibt es irgendein ein Ziel, einen Traum, was du gerne mal kaufen möchtest?
Ja, da denken vielleicht viele an den orangenen Lambo, aber na, für mich überhaupt nicht.
Also nein, es ist der grüne.
der rote Ferrari. Na, Spaß beiseite. Na, für mich ist es eigentlich ist es eher was, dass ich ja, meine Familie absichern möchte. Also ich möchte jetzt keine mega materiellen Sachen machen, sondern da geht es mir eher darum, ja,
Familie.
Vorzusorgen.
Kurze Fragen, kurze Antworten.
Vorzusorgen. Family.
Ja, ist gut. 21 Bitcoin soll ich mir runterladen, weil?
Weil das Thema Bitcoin für jeden immer relevanter wird.
Wenn ich nicht an Bitcoin denke, dann mache ich
Sport.
Welchen Sport?
Kraftsport.
Cool. Kraftsport, du meinst also quasi deine Muskeln.
Ja, ich versuche das als Ablenkung zu meinem stressigen Alltag.
Wie viel arbeitest du?
Viel.
Er hat heute noch bis circa 24 Uhr am Electric Love Podcast-Aufnahmen. Also es wird auch noch den ein oder anderen Podcast geben, den ihr euch von 21 Bitcoin anhören könnt. Und da geht es vielleicht auch noch mehr um die technischen Fragen und weniger um die allgemeinen, so wie es bei uns ist. Wir wünschen euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Schaut nächstes Jahr vorbei am Electric Love oder wenn es schafft, heuer noch.
Ja, besucht uns am Campingplatz.
Am Campingplatz Stage, wie immer, jedes Jahr. Heuer gleich in Kürze beginnt dann Scooter und das Opening. Und das werden wir uns jetzt anschauen. Und Heineken 00 trinken mit Daniel und deiner Crew. Danke, dass du uns empfangen hast und bis zum nächsten Mal bei Frühstück mit Bier. Pfiat euch.
Cheers.
Cheers. Danke ebenso.
Hurry.
Frühstück mit Bier.